Man hat als Ausländer in Japan enorm hohen Status, finde ich, also super Höflichkeit, wie du beschreibst, ja. Aber man gehört auch nicht wirklich dazu, muss man auch sagen. Wenn ich in Tokio bin, fühle ich mich so wie im Flow, ist alles so ruhig, so kraftlos möglich. Ja, da gehen teilweise 10.000 Leute über die Kreuzung und trotzdem fließe ich da lang. Und wenn ich dann manchmal in München bin, dann muss irgendwie nur über, weißt du, ein paar Minuten Fahrrad und dann den Kampf jeder gegen jeden hier. Enorm ruhig in Tokio, hast du vollkommen recht. Aber Japaner müssen ja auch mal die Sau rauslassen. Also sind ja auch nur Menschen, würde ich mal sagen. Und die haben sich nur Rückzugsorte geschaffen. Was mich an Tokio fasziniert, ist, dass du wirklich ein Tokio für jeden hast. Also Tokio gibt es 1000 Mal und überall. Und jede Nische hat irgendwie da ihr Zuhause.
Jetzt bist du, hast ja vorhin gesagt, auch so mit Kind, Sommerferien und so, oft im Sommer da. Und du liebst es, während die meisten Leute wahrscheinlich so eine Großstadt im Hochsommer eher meiden würden, weil die Hitze ja doch auch sehr extrem ist. Was ist es, was dich so reizt? Hallo Chris, schön, dass du da bist.
Hallo Sebastian, freut mich, dass ich hier sein darf. Ist immerhin Deutschlands berühmtester Reisepodcast. Vielen Dank für die Einladung.
Das ist schön zu hören. Vielen Dank. Gibt ja doch auch ein paar tolle Kollegen, die auch sehr, sehr tolle Arbeit machen. Aber freut mich auf jeden Fall, dass die Arbeit, die wir hier im Team jede Woche machen, halt auch gesehen wird. Wir reden heute über Tokio. Über deine Zeit dort, eine Stadt, die dich ja seit über 25 Jahren nicht mehr loslässt.
Ja.
Wie kommt deine Verbindung zu der Stadt?
Verbindung zu meiner oder zu Tokio? Ich muss sagen, habe ich meiner Frau zu verdanken, ganz ehrlich. Die habe ich in Deutschland kennengelernt, damals beim Studium schon, und bin ihr dann gefolgt. Und das war eigentlich auch meine erste Begegnung mit der Stadt. Und als ich dann zum ersten Mal da war, dann hat es mich halt total erschlagen, weil ich mir gesagt habe, wow, hier hat einer mal wirklich zu Ende gedacht, wenn Stadt, dann richtig Stadt. Und das ist Tokio. Und ich meine, ich bin dann später auch noch viel rumgereist und habe mir andere Städte angeguckt. Aber ich glaube, ich bin immer wieder zu dem Schluss gekommen, mehr Urbanität als in Tokio. Und das Ganze in so einer geordneten Form, das gibt's halt nur da.
Ja. Also dieses Erschlagen im positiven Sinne. Ich war jetzt gerade erst vor kurzem dort. Ich glaube, ich war letzten Monat das letzte Mal dort. Das ist das zweite Mal, dass ich da sein durfte. Ich wurde auch erschlagen, aber auf andere Art und Weise. Ich bin, und das habe ich tatsächlich dort jetzt wirklich ganz klar gemerkt, ein Naturmensch. Ich liebe es, draußen zu sein. Ich liebe es, in der Wildnis zu sein. Und 3 Wochen Tokio, Kyoto, Osaka und dann zum Schluss nochmal ein bisschen Tokio war mir dann doch auch echt zu viel. Muss aber dazu sagen, dass mich am Anfang diese Stadt immer total fasziniert. Also wie das alles da funktioniert, wie ruhig es ist für so eine Metropole. Also das ist ja wirklich total der Wahnsinn. Und so viele, viele kleine Dinge, die den Alltag irgendwie so besonders dort machen. Du belebst jetzt in München. Wie kann man diese Orte vergleichen? Also wo sagst du, da gibt es Ähnlichkeiten zwischen der Kultur in dieser Stadt? Also jede Stadt hat ja so was Eigenes, ne? So was so der Stempel der Stadt ist. Also selbst in Deutschland kann man ja die Städte nicht miteinander vergleichen. München ist ganz anders als Berlin und ganz anders als Hamburg. Und findest du Parallelen zwischen diesen beiden Städten, also München und Tokio?
Die kurze Antwort, nein. Nein, und ich glaube, das macht es für mich so faszinierend, weil du kennst München auch, oder? Und München ist halt so dieses typische Beispiel, wo man versucht, beides unter einen Hut zu bringen. Ne? Nicht umsonst sagen wir, größtes Dorf Deutschland. Und ich meine, das ist auch ein bisschen unsere Mentalität hier. Also ein bisschen Stadt, aber viel Natur. Und in Tokio ist halt wirklich diese konsequent Urbanität. Also da ist die Natur absolut zurückgedrängt. Alles wird praktisch dem untergeordnet, dass man dort möglichst bequem leben kann. Und Japaner haben einen Ausdruck dafür, Benri. Alles muss Benzi sein, alles muss praktisch sein. Und das ist halt Tokio vom Convenience Store, hast du ja auch deine Erfahrungen, ist ein Getränkeautomaten, der eigentlich überall da ist, wo man Durst hat. Und das ist dann Tokio. Aber ich glaube, weil du hast am Anfang gesagt, dass du sozusagen die Natur da vermisst hast. Und finde ich interessant. Für mich gibt, wenn du Abenteuer erleben willst, so diese Skala, weißt du, gibt so diese zwei Extreme. Und das eine ist pure Natur und da ist der Mensch total zurückgedrängt. Und du bist mit der Natur den Gewalten ausgesetzt. Und da erlebst du ziemlich verrückte Sachen, glaube ich. Oder kommst zumindest an deine Grenzen und deshalb machst du es ja auch. Aber es gibt eben auch dieses andere Ende der Skala. Da, wo die Natur mal vollständig zurückgedrängt ist, diese radikale Urbanität. Und das stellt auch ihre Herausforderungen und bringt dich an deine Grenzen und gibt jede Menge zu erleben. Und wenn ich so dran denke, was mir eigentlich in Tokio Spaß macht, dann ist es tatsächlich, du hast ja dieses Buch geschrieben über Mikroabenteuer in Deutschland. Und eigentlich genau dieses Konzept, was ich versuche in Tokio zu leben, was mich wieder jedes Jahr aufs Neue, und du hast gesagt, 25 Jahre fahre ich jetzt dahin. Jeden Sommer, immer gerne Sohn, Sommerferien, dann meistens jetzt im Sommer. Und fahre dahin. Und im Grunde genommen, das ist nicht ein großes Abenteuer. Wenn ich da 3 Wochen bin, sind 20 Abenteuer. 20 oder 30 kleine Abenteuer. Immer wieder was Verrücktes, weil die Stadt halt auch so unendlich groß ist. Und es ist nicht dieser Moloch, wo alles gleich ist, sondern Tokio ist eine Ansammlung von, ich weiß es nicht, 50 Kleinstädten vielleicht, ja, die alle ihren eigenen Charakter haben, und die einen sind voller Menschen und sind laut, die anderen sind, wie du es auch oft beschreibst, total leise und ruhig. Und dann gibt es diesen Nahverkehr, diesen total komplexen, verrückten Nahverkehr. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, 160 U- und S-Bahnlinien, 160 Stück, und die irgendwie kann man immer irgendwie umsteigen, und das funktioniert auch noch. Wenn man aus München kommt, ist das durchaus eine Erwähnung wert, dass Nahverkehr funktionieren kann, ich meine, ohne große Verspätung. Und total faszinierend. Und das ist auch ein Abenteuerspielplatz. Also für mich ist Tokio Patagonien in urban, würde ich sagen.
Ja, ich finde tatsächlich, muss ich sagen, dass dieser Nahverkehr, das ist was total Faszinierendes in Tokio. Wir waren jetzt auf dieser letzten Reise 3 Wochen unterwegs. Davon haben wir ungefähr eine ganze Woche, würde ich schätzen, in Tokio verbracht. Immer alles mit den Öffis gemacht, immer mit der U-Bahn unterwegs gewesen. Mehrmals täglich, wir haben uns einmal verfahren. Einmal haben wir die falsche Bahn genommen. Finde ich eigentlich ein ganz, ganz gut Ratio, Verfahren zu pünktlich und alles geschafft. Weil sie einem, wenn man einmal sich damit beschäftigt hat und es durchschaut hat, es doch sehr einfach machen. Jede Bahn hat eine Farbe, einen Namen, alles hat seine Zahlen. Selbst wenn du kein Japanisch kannst, ist es eigentlich fast, wir haben es ja einmal geschafft, aber fast unmöglich, dass das nicht funktioniert.
Und sie geben sich auch unheimlich Mühe. Und in den 25 Jahren, die ich die Stadt kenne, es war nicht immer so einfach, muss ich sagen. Also mit zunehmendem Tourismus erfindet man auch immer neue Sachen. Und Japaner haben ja eine Angewohnheit. Sie lieben alles bis zu Ende zu denken und zu vervollkommnen. Das kann uns auch in den Wahnsinn treiben teilweise, ne, weil sie wirklich alles zu Ende denken. Und man hat dann irgendwann auch angefangen, hat gesagt, okay, wenn die Leute die Haltestellennamen nicht aussprechen können, dann geben wir ihnen halt Nummern und Buchstaben. Und seitdem, also sie machen sich auch jede Menge Gedanken über die Sachen, wie man das einfach gestalten kann. Und ich muss zugeben, in Tokio, wie du sagst, genau die gleiche Erfahrung. Ich verfahre mich weniger, als wenn ich nach Berlin komme, weil da kenne ich mich nicht aus. Und dann denke ich schon, okay, wo fährt der Zug jetzt ab oder wo muss ich jetzt umsteigen? Und gerade dieses Nahverkehrssystem ist fantastisch. Kann man jede Menge Sachen erleben, ganz skurrile Sachen auch. Ich weiß nicht, weißt wahrscheinlich, in Tokio wird er eingestellt zwischen 0:30 und 4:30 oder 5 Uhr, ruht der Nahverkehr, ne? Komplett alle 160 U-Bahn-Linien, kein Bus fährt mehr und also nicht die City that never sleeps, also Tiefschlaf zwischen 0:30, 4:30, 5 Uhr, kommt drauf an. Und dann gibt's halt diesen letzten Zug, finde ich unheimlich faszinierend, der letzte Zug. Und der will durchaus erreicht werden von den meisten Menschen, weil danach heißt es dann entweder, ich nehme ein Taxi, das kostet bei der Größe der Stadt halt locker mal ein paar hundert Euro. Ich suche mir ein Hotelzimmer. Ich meine, auch dafür gibt es Lösungen, sonst gäbe es die Kapselhotels nicht und kleine Businesshotels. Also man hat schon vorgesorgt dafür, aber auch man hat ja nicht immer seine Klamotten dabei. Also ist die Motivation, diesen letzten Zug zu erreichen, die ist unheimlich hoch. Und das ist ein fantastisches Schauspiel, gerade am Freitagabend. Und Leute machen noch ein bisschen Party, gehen was essen, trinken und viel zögern halt so, wie es nur geht, raus, 0:30 Uhr, und dann fährt aber irgendwann. Und dann muss man sich den Spaß machen, sich an so einen Umsteigebahnhof zu stellen in der U-Bahn, wenn der letzte Zug fährt gegen 0:30 Uhr, hinstellen. Und normalerweise ist alles super effizient. Die Züge halten ja, eine U-Bahn hält in Tokio 30 Sekunden. weil einfach alle, ich meine, Japaner sind einfach so trainiert, ja, da der Zug hält, Türen gehen auf, die Leute steigen aus, da bildet sich eine Gasse, ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen, oder? Das ist alles unheimlich effizient vonstatten geht. Aber bei diesem letzten Zug dann halten die halt schon 3 Minuten, damit die Leute einfach umsteigen können nochmal zwischen den letzten S-Bahnen und U-Bahnen, also vor allen Dingen U-Bahnen. Und damit es echt ein Spektakel wird, tritt nämlich dieser Entertainer, nicht der Entertainer, der Bahnangestellte, der wird zum Entertainer. Dann gibt es einen, der für den Zugbetrieb verantwortlich ist, der normalerweise nur darauf aufpasst, dass da keiner Faxen macht, dass das alles ordentlich vonstatten geht. Der tritt dann ins Mikrofon und feuert die Leute an, die da kommen. Sei wirklich, meine Damen und Herren, wieder einsteigen, der Zug fährt in wenigen Sekunden ab, das ist ihre letzte Chance, nach Hause zu kommen. Und gleichzeitig spielt dann diese Signalmelodie, die man hat, die anzeigt, die Türen gehen gleich zu, die spielt normalerweise 5 Sekunden, die spielt dann wirklich 3 Minuten lang, ja, hochdramatisch. Der Typ dazu feuert die Leute an, die Anzeigetafeln blinken rot auf, da steht dann da, letzter Zug, bis sich die Leute wirklich aus allen Richtungen in diesen Zug springen und dann auch die erleichterten Gesichter, wenn sie das geschafft haben, ja, siehst du? Aber dann irgendwann ist natürlich Schluss, weißt du? Und dann gehen die Türen zu. Wenn du dir dann den Spaß machst und du bist nicht im Zug, sondern du bist draußen, dann wird's richtig interessant. Und dann gehen diese Türen zu und plötzlich ist diese absolute Stille. Eben noch totale Aufregung, weißt du, fast wie beim, das sage ich jetzt nicht, aber beim guten Film, weißt du, dieser Höhepunkt. Und dann mit einer Türen zu und absolute Ruhe. Ich meine, die Leute sind im Zug, der Zug fährt weg. Dieser Bahnangestellte geht wieder zurück in sein Büro. Die Anzeigetafeln gehen aus. Und du bist ganz allein da. Unglaubliches Gefühl. Und wenn du dann rausgehst halt und bist jetzt in Shibuya oder in Shinjuku, wo normalerweise viel los ist vom Bahnhof. Und du gehst raus und musst auch rausgehen, weil die Bahnhöfe werden alle abgeschlossen. Ich glaube, Shinjuku hat 130 Ausgänge, glaube ich, hat der Bahnhof. Und die werden alle geschlossen. Das heißt also, auf geht's raus aus dem Bahnhof. Und wenn man dann vor dem Bahnhof steht, man ist allein. Eben sind über diesen Scramble Square sind in Shibuya noch irgendwie 10.000 Leute drüber gegangen und dann mit einmal niemand mehr da, weil alle in den letzten Zug eingestiegen sind. Und das ist, vielleicht kennt der eine oder andere Alice im Borderland, Netflix-Serie. Und da gibt es diese Eingangssequenz, wenn die Leute dann plötzlich aus Shibuya verschwinden. Im Grunde genommen, das passiert. Das ist halt ein totaler Unterschied. Und das finde ich irgendwie so, wow, emotional ergreifend, wenn plötzlich von Hektik, wenn wir da zur totalen Ruhe übergehen. Und wenn du dir dann den Spaß machst, das würde ich auch empfehlen, geh durch die Stadt dann. Geh nach 0.30 Uhr durch die Stadt und du erlebst halt eine völlig andere.
Mir ist tatsächlich aufgefallen, dass, also ist ja natürlich als Vater einer jungen Tochter, ist das jetzt nicht die Uhrzeit, in der ich draußen unterwegs bin. Da schlafe ich schon lange, weil der Tag auch wirklich anstrengend war. Aber vor allem in den ersten Tagen erinnere ich mich, dass der Jetlag halt nochmal so richtig krass gekickt hat. Und wir sind dann immer so um 2:30 raus zum Kombini und weil das ja für uns ein Abendessenzeit gewesen ist in Deutschland, ne? Und dann sind wir aufgewacht und dann hatten wir einfach Hunger und dann sind wir nochmal los und haben was zu essen geholt und so. Und wie krass ruhig, wie unglaublich ruhig es war. Keine Menschenseele, alle Sehenswürdigkeiten dunkel. Es ist ja, also manchmal sieht man ja, merkt man ja gar nicht, dass es eigentlich dunkel ist in Tokio, weil diese LEDs, die leuchten ja alles, als wenn es tags wäre. Und wenn du dann aber halt wirklich so um 2 Uhr, 3 Uhr nachts da unterwegs bist, auf einmal ist es dann wirklich leer und dunkel. Das fand ich total faszinierend. Eines dieser faszinierenden Dinge, die dir damals aufgefallen ist, du hast ja ein Buch geschrieben, To Tokyo, die faszinierendste Metropole der Welt, entschlüsselt für dein ganz persönliches Abenteuer. Und da bin ich auch, du hast eine Sache, hast du so geschrieben, Inemuri. Das ist so ein Konzept, was dich am Anfang total, ja, hat dich das begeistert, hat dich das irgendwie überrascht, hat dich das schockiert? Beschreib das mal, was ist das?
Wenn du in Tokio im Nahverkehr zum Beispiel unterwegs bist, in den Morgenstunden, wenn die Rush-Hour ist, dann stellst du irgendwann fest, oh, ne, die schlafen ja alle hier. Und die Glücklichen, die haben einen Sitz ergattert und die Unglücklichen, die stehen die ganze Zeit dann halt in der Rush-Hour, aber die schlafen selbst im Stehen. Und ich habe ja ein paar Jahre da gearbeitet und dann kommst du dann ins Büro und dann siehst du Kollegen in der Mittagspause, die mal kurz ihren Kopf auf die Tischplatte legen und so ein Powernap machen da eine halbe Stunde. Völlig in der Öffentlichkeit. Gehst in die Bibliothek, weil du ein bisschen Japanisch lernen willst, die Leute schlafen. Und dann fährst du abends nach Hause und die Leute schlafen wieder. Und dann, klar, dann nimmst du an, irgendwie, die leiden unter permanentem Schlafentzug. Und irgendwann habe ich dann mal jemanden drauf angesprochen, habe gefragt, warum schläft dir dauernd eigentlich jemand? Also zumindest viel, viel mehr, als in Deutschland üblich ist. Und tatsächlich eben, was du sagst, Inemuri, ist dieses, wo so ein öffentliches Nickerchen was gemacht wird. Und das wird strategisch eingesetzt, weil die Anfahrtswege sind schon lang in Tokio und man will was zum Tag haben, man ist lang im Büro und dann schläft man durchaus eben auch im Zug und nutzt die Fahrzeit ganz einfach. Kann man auch sinnloser machen und sagt, ich schlafe ich. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist auch durchaus, ganz im Gegensatz zu westlichen Kulturen, es ist durchaus anerkannt, in der Öffentlichkeit zu schlafen. Das heißt also nicht nur, der arme Loser hier hat kein Bett zu Hause, sondern der hat schwer gearbeitet. Das sieht man gerade bei so älteren Angestellten, die wirklich da demonstrativ auch zeigen, ich war heute super fleißig im Büro und schlaf jetzt hier. Und darum ist es halt auch faszinierend in der Firma, ja. Ich dachte immer so, wenn du das machst, das sieht so aus, als wenn du dir nicht genug Schlaf nach Hause zu kommen lässt. Aber es ist halt auch ein Zeichen zu sagen, Leute, ich habe heute wieder ordentlich gearbeitet, leg mir meinen Kopf auf die Tischplatte und hol den Schlaf nach, den ich bearbeitet habe sozusagen.
Ist ja oftmals so ein kulturelles Ding, ne? Spanien hat es ja zum Beispiel auch, aber Spanien hat es nicht wegen der harten Arbeit, sondern wegen der Temperaturen. Man schläft nachmittags Siesta, weil es zu heiß ist. Die Japaner machen die Nickerchen, weil sie so hart arbeiten und weil sie halt eben die Zeit für das Pendeln und so weiter nutzen. Ich glaube, wir Deutschen, wir schlafen zu Hause, ne? Also ich glaube, wir haben andere kulturelle Dinge, die wir nach außen hin zeigen, die akzeptiert sind. Aber solche kulturellen Dinge, die werden ja halt auch von klein auf beigebracht. Und die nimmt man von klein auf. Wie ist das denn so für dich? Kannst du dann irgendwie nachmittags Nickerchen im Büro machen?
Nein. Ich kann auch nicht bis, muss ich jetzt sagen, jetzt kann ich zugeben nach ein paar Jahren, aber ich kann auch nicht bis um 9 im Büro sitzen, weil ich will jetzt meinen japanischen Kollegen kein Unrecht tun, aber Deutsche sind schon effizienter, wenn sie im Büro sind. Also das heißt, unsere Einstellung ist ja, okay, wir gehen jetzt ins Büro, jetzt wird hier hart durchgearbeitet, nach 8 Stunden ist aber auch gut damit. Und das japanische Rezept ist auch ein ganz anderes, weil da ist viel soziale Interaktion dabei, da ist dieses Gemeinschaftsgefühl dabei und da wird auch mal eine Stunde halt damit zugebracht, dass man vielleicht irgendwelche nicht so effizienten Dinge macht. Also wenn man einen Kaffee trinken geht oder mal ein bisschen das Ganze langsamer angehen lässt. Aber das als Deutsche so zu machen, ich glaube, vielleicht bin ich auch noch nicht der Typ dafür, aber es ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und ich glaube, das macht es auch so schwer, wenn man, ich glaube, geht gar nicht, zum Japaner werden will. Also wenn du wirklich längere Zeit in Japan lebst und willst dazugehören, das ist halt eine enorm homogene Kultur. Und ein Japaner zu sein, heißt japanisch zu sprechen, japanisch auszusehen, sich japanisch zu verhalten. Und wie du sagst, das ist eine Sache, die kann ich vielleicht, wenn ich da geboren bin. Und wenn du nicht da geboren bist, kannst du dir so viel Mühe geben, wie du willst. Wirst du nie schaffen. Und ich glaube, man kann sagen, man merkt es auch. Also das ist dann immer so, es war auch so eine Firma, weißt du, wenn dann irgendwann haben sie gesagt, jetzt die großen Jungs, die entscheiden jetzt mal was, ihr könnt mal kurz rausgehen. So ungefähr so ein bisschen. Man hat als Ausländer in Japan enorm hohen Status, finde ich, also super Höflichkeit, wie du es beschreibst, ja. Aber man gehört auch nicht wirklich dazu, muss man auch sagen. Und ich glaube, ich habe einige Leute kennengelernt, die das verzweifelt versucht haben und daran verzweifelt sind im Grunde genommen. Kleiner Tipp, vielleicht nicht versuchen, so ein bisschen wie mit deinem Mülleimer, das fand ich lustig. Dein Mikroabenteuer war ja Mülleimer finden in Tokio. Und manche Abenteuer, glaube ich, die braucht man nicht versuchen zu bestehen, weil es gibt einfach keine Mülleimer. Und der Hintergrund ist halt, wir nehmen ihren Müll mit nach Hause. Also die Idee ist einfach, hast eine Tasche dabei, sammelst das Zeug ein, was du im Laufe des Tages so am Müll produziert und entsorgst das Ganze dann in deinem Hotel oder in deiner Wohnung, die du dir gemietet hast.
Ja, aber das ist tatsächlich etwas, was ich wirklich schon oft gehört habe, ist, dass die japanische Kultur wahnsinnig verschlossen ist und man da überhaupt nicht so wirklich reinkommt, außer halt eben das Oberflächliche, aber halt so in die Tiefe rein tun sich die meisten Menschen, die lange, lange dort verbringen, und du hast ja jetzt wirklich, du hast damals 4 Jahre, glaube ich, am Stück dort gelebt und seit 25 Jahren reist du jeden Sommer dorthin und selbst dir fällt es schwer, da tiefe Wurzeln zu schlagen.
Sagen wir so, den tiefen Zugang zu finden, muss aber auch, Japan ist eine Gruppenkultur, ne? Und es gibt, in Japan ist nicht eine Gruppe, es gibt viele Gruppen, es gibt sogar immer rollenspezifisch noch Gruppen. Du hast deine Firma, du hast deine Verwandtschaft, du hast deine Nachbarschaft und jede Gruppe eigentlich ist ziemlich verschlossen zur Außenwelt. Das heißt, es ist nicht nur ein Problem, klar, wir als Ausländer, wir sind nochmal eine andere Gruppe, wir gehören quasi zu gar keiner japanischen Gruppe dazu, aber im Grunde genommen dieses Konzept, der Verschlossenheit, das schaffst du halt auch innerhalb Japans. Eine enorm hohe Zusammenhalt innerhalb der Gruppe, aber nach außen hin ist es alles super höflich, aber eben auch, könnte ich sagen, an der Oberfläche, aber auf einem sehr höflichen Level, ohne vor allen Dingen Emotionen zu zeigen. Das ist ein ganz enormer Punkt. Und wenn man manchmal denkt, Berlin ist jetzt nicht gerade Deutschland, würde ich sagen. Wenn ich in Berlin bin, denke ich, mein Gott, ja, das ist alles nur nicht Deutschland. Typisch Deutschland, sagen wir es so. Und Tokio ist aber meiner Meinung nach typisch japanisch, weil wenn du nach Osaka gehst, wie du es gesagt hast, ist du in einer ganz anderen Mentalität. Aber Tokio ist wirklich japanische Kultur, ein rein vom Markt, sehr reserviert, sehr regelbezogen. Da gibt es keine Gefühlsausbrüche. Und diese Idee, keine Gefühlsausbrüche zu zeigen, ist durchaus auch eine Sache der Höflichkeit. Also man will anderen Menschen quasi mit seiner Gefühlslage nicht unnötig das eben komplizieren. Und deshalb bleibt das in der verschlossenen Tür mehr.
Ja, das ist tatsächlich etwas, was mir sehr krass aufgefallen ist, weil wenn ich halt unterwegs bin, dann versuche ich ja doch auch mit den Einheimischen in Kontakt zu kommen. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, dass das Kind tatsächlich ein bisschen geholfen hat, weil so der, also wenn ich jetzt in Südafrika unterwegs bin, dann ist ein Kind ein Türopener, also das wirft die Tore explosionsartig auf. Also die Leute sehen dich schon aus der Ferne und heißen dich schon willkommen, weil sie das Kind sehen und dich sehen und einfach freudig sind. Wenn ich in Japan bin, dann öffnet das Kind die Tür so einen kleinen Spalt, habe ich das Gefühl. Ohne Kind ist die Tür komplett verschlossen. Also da ist ein großes Schloss davor mit Zahlenkombination und großem Schlüssel. So habe ich das Gefühl, wenn ich die Kulturen miteinander vergleiche. Es ist mir wahnsinnig schwer gefallen, mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Außer Hallo und Tschüss und Danke war da nicht viel zu holen.
Ja. Und geht mir im Grunde genommen auch nicht anders. Nach all den Jahren, es ist lustig, wenn wir meine Schwiegereltern besuchen. Und nach Corona hat man dann doch, konnte man 2-3 Jahre nicht nach Japan und dann haben wir uns wieder gesehen. Aber das ist halt nicht, man fällt sich nicht da um den Hals oder rennt aus 10 Metern und sich entgegen, sondern es ist dann ein, Ayota Shiguli, das, nee, so, schön, war eine lange Zeit, die wir uns nicht gesehen haben. Und das fasziniert mich auch, ja, weil das geht dann sehr reduziert zur Sache, dass kannst du in Japan nicht wirklich erwarten. Also es gibt ein paar Gelegenheiten, wo man vielleicht ein bisschen in Kontakt kommen kann. Auch in Restaurants und so, das ist schwierig, in Kneipen. Es gibt mein Geheimtipp, Oktoberfeste. Also in Tokio gibt es das ganze Jahr über eigentlich immer so kleine Oktober. Also jetzt nicht München vergleichbar, aber dann sind ein Park und dann wird auch eine deutsche Blaskapelle eingeladen. Und es gibt Bier, jede Menge. Beim Essen wird sich da ein bisschen Mühe gegeben, weil deutsches Essen, ne, für Japaner ist nicht so, der sieht auch nicht so appetitlich aus, also wird ein bisschen gedimmt, das Essen. Und die Leute, die da hingehen, die kommen dann schon mit einem anderen Mindset. Und die sind ein bisschen Deutschlandkenner oder die lieben die Idee dahinter, ein paar fremde Leute kennenzulernen. Und da kommt man ins Gespräch tatsächlich. Sitzt man an diesen Biertischen. Das ist eine der wenigen Gelegenheiten, glaube ich, wo man sich dann hinsetzen kann und dann quatscht man den Nachbarn an und dann entstehen da auch soziale Kontakte da spontan. Ansonsten muss ich sagen, es ist dann eher in der Familie. Irgendwann lernt man doch mal jemanden kennen. Das ist aber sehr Stück für Stück. Also man kann keinen kennenlernen, ich komme mit dir zu in die Wohnung oder so, sondern es wäre dann wirklich, bedarf halt ein paar Wochen und die hat man auch nicht in Tokio, glaube ich, wenn man da zu Besuch ist.
Ja. Das ist, glaube ich, halt auch so ein Problem. Und ich frage mich, diese Oktoberfeste, also oder diese ausländischen Feste, wo die Leute mit einem anderen Mindset herangehen. Aber hat das jetzt dann was damit zu tun, dass es etwas nicht Japanisches ist, weshalb die Leute, die da hingehen, sowieso halt schon anders sind als die nicht da hingehen? Und inwieweit spielt der Alkohol da eine Rolle? Weil das ist tatsächlich etwas, was mich total überrascht hat, wie Alkohol tatsächlich eine große Rolle allgemein spielt. Es wird schon relativ auch viel getrunken, ne?
Also super, super beobachtet alles. 100% Alkohol ist tatsächlich, oder fangen wir es nur bei der ersten Frage an, die inwieweit spielt eine Rolle, dass das ein ausländisches Setting ist. Ist tatsächlich eine Riesenrolle, weil Japaner sind enorm rollenbasiert. Das heißt, die können ja einen total anderen Modus einschlagen, je nachdem, in welchem Umfeld die sich gerade bewegen. In der Firma hast du Leute und die gleichen Leute treten im anderen Umfeld völlig anders auf. Und das ist es bei diesen Festen. Das heißt, die wissen ein deutsches Fest und da gibt es diesen Switch und dann sind sie deutsch halt und sind nicht irgendwie stimmungsvoll unterwegs und schunkeln dann und singen sogar mit, ja, wenn sie Lieder kennen. Und mir ist das mal passiert, Das ist dann wieder der Nahverkehr, aber ich habe mal meine Fahrkarte verloren. Also in Tokio hast du ja entweder diese RFID-Karten oder kannst dein Handy benutzen und hast aber auch diese Papierkarten, die magnetbeschichtet sind. Und die habe ich verloren. Und das war Kollegen von mir passiert. Ein paar Monate vorher. Und der hat dann erzählt, was für ein Kraftakt. Also kriegst du dann so dreiseitige Formulare, quasi präsentiert, die du ausfüllen musst. Du musst dann unterschreiben, dass du nie wieder deine Fahrkarte verlieren wird. Und irgendwann kannst du dann den Bahnhof verlassen. Also Tokio hat diese Schranke. Du kommst ohne Fahrkarte nicht wieder raus. Und dann bin ich halt, was soll ich machen? Und was steht ab? Und ich bin zum Bahnhofsangestellten gegangen. Irgendwo halt immer einer. Hab ihm versucht zu erklären, dass ich mein Ticket verloren habe. Und er konnte kein Englisch, aber hat mich dann ins Büro mitgenommen. Und da konnte dann niemand Englisch. Und habe ich ihm dann erklärt, hey, I lost my ticket. Und dann hat er gesagt, oh, no problem at all, sir. Just go. Und das war dieser Switch. Wäre ich auf Japanisch gekommen jetzt und hätte irgendwie gesagt, hier, ich habe mein Ticket verloren, dann hätte er halt den japanischen Modus eingeschaltet und dann hätte ich ein Formular ausgefüllt über 3 Seiten. Ich habe auf Englisch gesprochen und das war für ihn halt, hey, Amerikaner, oder im Grunde genommen ist jeder ein Amerikaner in Japan, der kein Japaner ist oder westlich zumindest ist. Ich habe das schon oft erlebt, dass ich Kollegen getroffen habe dann in der Freizeit, die eine ganz andere Persönlichkeit dargestellt haben. Und Alkohol ist eben auch so eine enorm wichtige Sache. Also das darf man gar nicht unterschätzen, so ein kulturelles Bindeglied oder so ein Schmiermittel, würde ich fast sagen, weil du hast enorme Regeln. Wenn du im Büro bist, sagst du deinem Chef nicht, weißt du was, ich finde, du bist der totale Micromanager, müssen wir echt mal was tun an deiner Führungsqualität, das geht einfach nicht. Aber was die halt machen ist, die treffen sich dann Freitagabend, gehen als Abteilung zusammen in die Izakaya, also so eine Kneipe, oder gehen irgendwo anders was trinken, trinken ein bisschen was. Und dann müssen sie auch nicht mal super besoffen sein, aber allein der Fakt, dass sie was getrunken haben, das ist dann quasi die Entschuldigung, um sich so ziemlich alles zu sagen. Und dann kannst du hingehen zu deinem Vorgesetzten und kannst sagen, weißt du was, aller Mikromanager, ich halte dich nicht mehr aus. Ja, und dann gehen alle nach Hause und am anderen Morgen tun alle so, als wenn sie total betrunken gewesen wären. Und wenn du Glück hast, ändert sich was, dann hat er sich zu Herzen genommen. Und wenn du Pech hast, dann ist es ignoriert und vielleicht sagst du, hey, sorry, gestern war ich total dicht. Habe ich nicht so gemeint, was ich gesagt habe. Und dann ist es gut. Und das ist für die quasi diese so ein Mittel, um aus diesen Regeln auszubrechen. Und es ist unheimlich notwendig. Und in Japan oder Tokio ist voll von diesen kreativen Interpretationen, die Sachen möglich gemacht werden.
Aber das ist total faszinierend, oder das so zu beobachten und da irgendwie so aus der zweiten Reihe so gesehen, weil man ja nicht wirklich Teil ganz des Cores ist, das so zu beobachten und zu sagen. Interesting, wie ihr die Dinge handhabt, auch kreativ.
Pragmatismus ist, glaube ich, eine Sache, die wir uns gut abgucken könnten von Japan. Also es gibt, ich weiß nicht, wir wollen das Thema vielleicht nicht ansprechen, aber es gibt halt ein Prostitutionsverbot in Japan und das wird auch auf äußerste kreative Weise umgangen. Also die Stadt ist voll davon. Oder wenn man sieht, dass Tokio, ne, wenn ich dich frage, was ist die Hauptstadt von Japan? Sagst du wahrscheinlich Tokio, gell? Aber wenn du mal guckst, im administrativen Sinne gibt es gar keine Stadt Tokio. Es gibt eine Präfektur Tokio, die hat aber gerade mal 13 Millionen Einwohner und ist 2/3 Berge. Und das, was wir als Stadt Tokio so normalerweise bezeichnen, das dehnt sich dann in die Nachbarpräfekturen auch. Aber die Frage ist dann, was ist halt die Hauptstadt, ja? Wenn es Tokio nicht ist, weil es ja keine Stadt, es ist halt nirgendwo geregelt. Und Japaner können mit diesen Graubereichen enorm gut umgehen. Also es wird nicht geregelt, was nicht unbedingt geregelt werden muss, weil das schafft nur Komplikationen. Dann brauchst du wieder endlose Abstimmungen und endlose Regeln und Prozesse. Und darum, Leute, wenn wir nicht irgendwo hinschreiben müssen, was die Hauptstadt ist, dann lassen wir es einfach. Und so weiß ja jeder, wo der Premierminister sitzt oder der Tenno, also der muss man so allgemein als Kaiser bezeichnen, weiß jeder, wo der ist und dann reicht auch.
Okay, auch interessant. Ich bin in Japan, bin ich jetzt einmal im Frühling gewesen, zur Kirschblüte und jetzt im Herbst, wobei es deutlich wärmer war, als ich dachte, dass es sein würde. Der Winter, der beginnt da relativ spät, habe ich gemerkt. Jetzt bist du, hast ja vorhin gesagt, auch so mit Kind, Sommerferien und so, oft im Sommer da und du liebst es, während die meisten Leute wahrscheinlich so eine Großstadt im Hochsommer eher meiden würden, weil die Hitze ja doch auch sehr extrem ist. Was ist es, was dich so reizt?
Das andere Tokio, glaube ich, weil du halt, im Grunde genommen gibt es so einen Switch zum gepflegten Bangkok, würde ich sagen. Also du hast plötzlich diese tropische Atmosphäre in der Stadt. Also ist halt, wie du sagst, es ist ein 33 Grad mittlerweile. Also du hast ja einen enormen, also Die Klimaerwärmung in Tokio, die ist greifbar, muss man einfach sagen. Vor 20 Jahren war es da im Sommer 3-4 Grad niedriger. Ja? Du hast jetzt regelmäßig 33-34 Grad, eine enorm hohe Luftfeuchtigkeit, aber das gleichzeitig auch so eine Atmosphäre in der Stadt. Und du kannst Dinge machen, die du sonst halt nicht machst. Und ich merke Strände zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du, die meisten assoziieren Strände nicht unbedingt mit Tokio. Ja, das ist nicht gerade berühmt. Aber ich meine, es liegt halt an der Bucht von Tokio. Es liegt direkt am Meer. Warum soll es da keine Strände geben? Und der interessante Fakt ist, dass auch Japaner nicht viel mit Stränden anfangen können, weil die meisten meiden sie. Die Schönheitsideal in Japan oder in ganz Ostasien ist ja doch schon weiße Haut und bei der Hitze und bei der intensiven Sonne in Tokio tödlich. Zumindest tödlich für deine Haut, wenn sie weiß bleiben soll. Und deshalb sind die Strände jetzt nicht so super beliebt, aber trotzdem eine einzigartige Erfahrung. Also wenn ich im Sommer da bin, ein kleiner Strand muss sein, was halt auch so anders ist, als wir das kennen, wenn du Urlaub in Europa machst oder gehst nach Mexiko. Also eine völlig andere Geschichte. Und warum ist das so? Weil Strände sind so ein bisschen exterritoriales Gebiet. Die offizieller Badebetrieb ist in Japan generell nur zwischen Juli und August, also 2 Monate. Dann gibt es an den Stränden Rettungsschwimmer. Dann gibt es auch richtig Infrastruktur, die sogenannten Minoir, also die Häuser am Strand, Strandhäuser im Grunde genommen. Da kannst du dann was essen, was trinken, hast dann Schatten, kannst ein Bier trinken, ein Eis essen, aufs Meer gucken, fantastische Einrichtung. Und gleichzeitig hast du aber auch so eine rauere Umgebung. Ich war jetzt im Sommer war ich in Onshuku. Onshuku ist so ein recht berühmter Strand, ein bisschen weg von Tokio, fährt man 1,5 Stunden mit dem Zug und kommt dann am Bahnhof dort an. Also in Tokio kannst du ja alles irgendwie mit dem Zug erreichen. Also ich habe noch nichts erlebt, wo ich nicht mit dem Zug hingekommen wäre. Du kommst dann am Bahnhof an, läufst 15 Minuten und hab dann eine kleine Abkürzung genommen über den Parkplatz von diesem Strand, enge Straße und plötzlich kommt ein Konvoi von dunklen Minivans an mir vorbeigefahren. Und ich kann gerade noch so an die Seite springen. Ein bisschen bedrohliche Situation. Die Herrschaften fahren da an mir vorbei. Und der letzte Minivan macht eine Vollbremsung. Scheibe geht runter. Und da sitzt dann ein junger Mann im akkuraten weißen Hemd, die Ärmel nach oben gekrempelt. Und dann siehst du halt diese dicken Tattoos, klassische japanische Tattoos. Schön bunt und dann geht dir so durch den Kopf, verdammt, was hast du jetzt falsch gemacht? Bist du vielleicht zu spät zur Seite gesprungen oder keine Ahnung, vielleicht mag auch nur keiner Ausländer. Und der hat sich dann akkurat verbeugst und alle gab's noch alles. Ja, dann, also vielen Dank fürs Warten, so ungefähr, Scheibe hoch, weitergefahren. Ja, das war eine Erleichterung. Also selbst Yakuza, also die japanische Mafia, ist durchaus höflich, zumindest manchmal. Und ich konnte dann den Tag am Strand genießen, aber der Grund, warum eben man da auch Betriebsausflüge von der JAXA findet, ist, weil es so ein bisschen dieses Sondergebiet ist. Ja? Die ist in der Stadt mittlerweile total zurückgedrängt, also wie gesagt, kaum noch öffentlich in Erscheinung treten. Am Strand hat sie da noch mehr Möglichkeiten und da machen die halt durchaus ihre Betriebsausflüge, zeigen sich mal. Das gibt's dann besser nicht. Die nehmen sich dann so ein Uminoir, wird gemietet quasi, oder vielleicht gehen die anderen Gäste auch nur freiwillig alle schnell weg. Kann ich gut verstehen. Da sind die dann 2 Stunden Spaß. Dann wird ein Abschiedsfoto gemacht. Also wirklich wie beim Betriebsausflug. Wird sich schön aufgestellt. Vorne der Boss. Freie Oberkörper, damit man auch die Tattoos gut sehen kann. Und ich glaube, dann sehr nach der Rangfolge geordnet. Bis nach hinten. 5 Fotos. Und dann wird wieder geordnet im Konvoi weggefahren. Ziemlich beeindruckendes Schauspiel. Gerade weil alle anderen tun so, als wenn er nicht wäre. Das ist, glaube ich, dieser japanische Stil. Man ignoriert es einfach. Eigentlich dürfen die das nicht. Theoretisch müsste die Polizei kommen, weil es nicht geduldet ist mehr. Aber ja, mein Gott, man sagt, sie wollen jetzt unnötig Ärger machen. Lassen wir es. Wir tun einfach mal so, als wenn wir es nicht gesehen hätten. Man konnte ja trotzdem noch seinen Spaß am Strand haben. Und das gehört zu diesem besonderen Gefühl da am Strand. Und auch viele Studenten sind halt da, die da ein bisschen die Sau rauslassen. Also diese Strände sind so ein bisschen, würde ich sagen, ja, rauere Tokio, so ein bisschen dieses...
Es hört sich so an, weil es ist ja eigentlich so, die Tokio-Kultur ist ja doch auch sehr ruhig und zurückhaltend. Und ich finde ja zum Beispiel, es gibt keine andere Großstadt, die so ruhig ist wie Tokio. So beschreibe ich das immer. Ich habe das Gefühl, es ist wahnsinnig ruhig. Und obwohl sie doch gar nicht so viele E-Autos fahren, habe ich das Gefühl, dass es immer extrem ruhig ist. Und es wird wenig gehupt. Also ich habe vielleicht wirklich ganz bewusst in einer Woche so vielleicht 2-3 Hupa mal wahrgenommen. Einmal saß ich im Auto im Taxi, der gehupt hat, und der hat sich aufgeregt, während es aus deutschen Verhältnissen, weil er hatte einfach nur sich ganz normal verhalten, aber ich glaube für japanische Verhältnisse hat das ganz schön in ihn gebrodelt. Also ich empfinde diese Stadt als sehr, sehr ruhig und kulturell auch sehr ruhig. Und wenn du das so beschreibst, wie das da am Strand abgeht mit, ne, Studenten sind laut und jeder macht so sein Ding und hat Spaß und so, dann hört sich das schon so ein bisschen so an wie eine Parallelgesellschaft, die halt eben mit der Innenstadt sehr bricht.
Würde ich vielleicht so noch nicht mal sagen, weil du hast diesen sichtbaren Teil von Tokio, also da der öffentliche Raum. Und da wird peinlich drauf geachtet, dem anderen nicht zu nahe zu treten. Damit einfach, ich meine, vielleicht hast du es ja auch so erlebt, aber wenn ich in Tokio bin, fühle ich mich so wie im Flow. Es ist alles so ruhig, so kraftlos möglich. Ja, da gehen teilweise 10.000 Leute über die Kreuzung und trotzdem fließe ich da lang. Und wenn ich dann manchmal in München bin, dann muss irgendwie nur über, weißt du, fahren mit dem Fahrrad und dann den Kampf jeder gegen jeden hier. Ist enorm ruhig in Tokio. Hast du vollkommen recht. Aber Japaner müssen ja auch mal die Sau rauslassen. Also sind ja auch nur Menschen, würde ich mal sagen. Und die haben sich nur Rückzugsorte geschaffen. Strände sind einer. Geh in eine Karaoke-Bar oder in diese Karaoke-Boxen. Ja, die ganze Stadt ist überzogen mit Big Echo oder wie sie alle heißen, diese Checken. Und da wird dann die Sau rausgelassen. Das sind aber immer diese Rückzugsräume, die gewählt werden, wo man quasi dem Rest der Gesellschaft nicht zu nahe tritt. Bei hintergeschlossenen Türen geht es dann heftig zur Sache. Und das hörst du auch, wenn du in die Karaoke-Boxen gehst. Oh mein Gott, ja, so laut und so schief gesungen teilweise. Aber da wird wirklich... Das sind die Orte, wo sich ausgelebt wird. Ein bisschen ist auch in Kneipen so, in Bars, in Clubs, da darf man dann. Und ich denke auch, dass mich an Tokio fasziniert ist, dass du wirklich ein Tokio für jeden hast. Also Tokio gibt es tausendmal und überall und jede Nische hat irgendwie da ihr Zuhause. Na, du hast für ganz klar Manga und Anime, Otaku sind so diese Freak, aber eher im positiven Sinne, also Leute, die sich für ein Thema total interessieren. Und da hast du die für Mangas und du hast die für Animes, du hast die aber auch für Züge, diese Densha Otaku heißen die, das sind welche, die sie jede S-Bahn in Tokio kennen und irgendwie auch manchmal Fahrer stehen. Ich habe das schon in der S-Bahn gesehen, dass dann jemand steht und die Züge quasi die nächste Haltestelle ankündigt. Mir schon ein paar Mal passiert, scheint da so ein Wurzeln. Irgendwas gibt's immer da. In Tokio gibt's quasi in 1000 Ausführungen für jeden. Es gibt ein, weißt du, Harajuku für die Teens, Shibuya für die Twins, gibt ein Viertel für alte Leute, wo sie gleich noch einen Tempel haben gegen die Schmerzen beim Einkaufen und mit rutschfestem Belag, ja, auf der Straße, damit sie nicht umkippen. Daikanyama für die wohlhabende Frau um die 30 und Chiyowaka für die junge Familie und Denin Chofo für den reichen Tokio, der so ein bisschen Garten-Stadt-Gefühl möchte. Es gibt einfach, jeder hat so seine eigene Version und alles ist so gebaut, dass man sich gegenseitig nicht unbedingt salopp formuliert auf den Keks geht.
Ja. Das ist tatsächlich etwas, was mir aufgefallen ist. Ich finde auch zum Beispiel, es gibt ja, du hast ja beschrieben, es gibt auch so eine Onsen-Kultur. Onsen, das verbindet man ja sonst eigentlich wirklich mit den Bergen, mit der Natur draußen. Und aber auch in Tokio gibt es sie. Und du beschreibst zum Beispiel im Sommer, machst du das ziemlich gerne. Ich kann mir ja persönlich es irgendwie nicht vorstellen, bei über 30 Grad in 40 Grad heißes Wasser zu gehen. So jetzt im Winter super, super gerne, aber nicht im Sommer. Und du sagst so, ey, nee, das ist total geil, weil diese Abkühlung danach, wenn also dein Körper von 40 auf 30 oder 36 geht, das ist die Erfrischung, die ich suche. Erzähl mal, wie funktioniert Onsen in Tokio?
Und du hast, es gibt die verschiedensten Kategorien. Es gibt die sogenannten Super Onsen, das ist dann mehr so ein Wellness-Bereich. Und da hast du, die sind dann oft auch so ein bisschen historisch angehaucht, super eingerichtet. So mehr so ein Erlebnis für den ganzen Tag. Und dann ganz klassisch Onsen, du reinigst dich vorher, bevor du ins Wasser steigst, hast dann verschiedene Becken. Es gibt ein Restaurant oder mehrere da drin. Das ist eine Möglichkeit. Oder du hast aber die Sentos. Sentos sind mehrere Badehäuser. Und das ist eigentlich, was ich unheimlich mag, weil die sind da mitten in der Nachbarschaft. Das ist wirklich Haus, Sento mittendrin. Weil Japaner sind Badefreaks, Badeotakus, würde ich sagen. Also ich habe noch kein Volk auf dieser Erde erlebt, was so ausführlich und gerne sich wäscht wie Japaner. Und das glaube, das merkst du auch, wenn du irgendwie in der U-Bahn bist und auch im Sommer, es frisst kaum. Ich meine, zum einen, das japanische Essen ist halt nicht so intensiv, also dass man so Sachen isst, die enorm riechen und man wird sich auch viel gewaschen, also ist das der Grund. Und man trifft sich dann quasi in dieser Nachbarschaft, im Zentrum eines Onsen im Grunde genommen. Und du hast ja, bevor du ins Wasser steigst, musst du dich erstmal gründlich reinigen, ganz wichtig. Gewaschen wird dich nicht im heißen Wasser, sondern davor. Wäre auch fies, wenn da irgendwie 20 Leute einsteigen. Und übrigens finde ich auch faszinierend, wenn du in der Familie badest in Japan, dann ist es ja wirklich, das gleiche Badewasser wird von 3-4 Leuten benutzt. Also es wird dich hier draußen geduscht quasi, also es ist auch getrennt. Die Dusche gibt es nochmal extra. Und dann steigst du ins Wasser ein. Wenn du bei den Schwiegereltern bist, kostet schon am Anfang, hören sie jetzt nicht. Überwindung, wo du denkst, da war gerade Schwiegerpapa drin, jetzt steige ich auch mal in das Wasser rein, aber es ist halt, wird so gemacht. Es wird auch erhitzt das Wasser und es gibt also quasi einen Umlauf, wie nennt man das, Umlaufpumpe, so eine Heizung, ja, dann wird das Wasser abgesaugt, erhitzt, wieder warm reingepumpt und es gibt auch kleine Onsen für zu Hause quasi. Und in diesem Onsen ist halt faszinierend, du triffst die unterschiedlichen Leute, die da in der, da wohnen und wenn in so einer etwas raueren und du siehst, also ich liebe schon das richtig glattgebügelte in Tokio, ich mag es aber manchmal auch so ein bisschen Bangkok-Style. Und die Nachbarschaften hast du. Da gibt es eine, die heißt Kamata. Kamata ist so mehr so ein Arbeiterviertel. Und da gibt es ziemlich coole Onsen und Zentos. Und dann hast du diese Nachbarschaft dort. Die Leute schieden. Da gibt es ein paar Yaksa, die baden, obwohl es eigentlich verboten ist, auch wieder. Aber es wird halt wieder dieser Graubereich was.
Weil es eigentlich verboten ist, Tattoos zu zeigen. Nicht die Yaksa sind nicht dort erlaubt, sondern es ist nicht erlaubt, Tattoos in der Öffentlichkeit zu zeigen. Und man verbindet sie halt eben mit diesen voll tätowierten Körpern.
Exakt. Und dann hat man irgendwann, weil man es halt schwer zu definieren, wer ist ein Yaksa und nicht, und hat man irgendwann gesagt, okay, wenn du ein großes Tattoo hast, vielleicht auch ein kleineres, darfst du das nicht öffentlich zeigen. Wenn es ein kleines ist, klebst du zu. Das können viele Nicht-Japaner. Aber wer so ein größeres Tattoo hat, theoretisch kann halt schon der Onsen-Betreiber sagen, hier kommst du nicht rein. Und das ist nicht böse gemeint, das ist halt Teil ihrer Kultur, weil Japaner haben, es ändert sich gerade ein bisschen was, aber traditionell hat Japaner auch nur sich kleinste Tattoo, wenn er nicht irgendwie bei der Yaksa ist. Und trotzdem siehst du sie. In Kamata zum Beispiel, in so einem Zentrum. Und kriegst da viel mit von der Nachbarschaft. So, du bist halt der Beobachter. Und was ich da total gerne mag, ist, wenn du dann, wie du sagst, kommst dann raus aus dem Wasser, 40 Grad, so trockenes Licht. Und dann haben die alle so einen Vorraum, diese Zentrums. Und du setzt dich in diese Vorraum und dann kannst du das Leben beobachten. Die Leute kommen rein, du bist ein bisschen fertig, weißt du, vielleicht könntest du dir noch ein Bier. Und dann bist du eher so ein bisschen und genießt die Stimmung einfach. Und dann wirklich wie ein Film, wie so ein ruhiger japanischer Film, wenn dann total verstreute Leute reinkommen und dreimal irgendwas an der Kasse vergessen und wieder zurückeilen. Nachbarn unterhalten sich. Und trotzdem ist alles, wie du es immer wieder beschreibst, enorm leise.
Ich werde niemals vergessen, wie ich in Narita angekommen bin, jetzt auf der letzten Reise. Das werde ich niemals vergessen. Flughäfen sind für mich ein lebendes, also ein Ort des Geschehens. Da ist Bewegung. Da Leute kommen an, Leute fliegen ab. Es ist Freude und Trauer und ein Ort von mit unzähligen Emotionen. Ich bin in Narita angekommen. Ich bin ich habe mein Gepäck abgeholt. Ich bin da durch die Immigration, erst Immigration, dann Gepäck, dann der Zoll, ne, weil sie ja kontrollieren, ob man irgendwie Gemüse und so weiter dabei hat, und das Gepäck mal so durchleuchten. Und wenn du dann rauskommst in die Empfangshalle, dann ist das normalerweise immer ein großes Gekreische, ein großes Freude, dass man sich wieder sieht. Und Narita war ruhig, noch nicht mal die Koffer haben auf dem Boden geklackert vom Rollen. Das war so faszinierend, das war so einprägsam, weil das ist ja doch ein riesengroßer Flughafen, da waren wirklich viele Menschen und das fand ich total faszinierend, wie ruhig das dort war.
Ja, alles hinter verschlossenen Türen, also Emotionen, du wirst jetzt auch keine Paare sehen, die sich in der Öffentlichkeit küssen zum Beispiel und so. Aber hinter verschlossenen Türen, und das ist auch wieder eins dieser großen Missverständnisse, damit irgendwie immer wieder, oh, Japaner sind unheimlich Brüder. Wenn man weiß, was hinter verschlossenen Türen vor sich geht, ich meine, genau das Gegenteil, also es gibt wenige Tabus in Japan, das muss man auch sagen. Viele Tabus, die wir im Westen haben, sind ja schon auch mit unserer Religion begründet. Und Japan ist einfach diese, für deine Sicht, tabufrei, was sexuelle Beziehungen angeht, erlaubt, was Spaß macht. Und wenn man sich den Spaß mal machen will, Es gibt große Sexkaufhäuser in Tokio. Einfach mal reingehen, Akihabara zum Beispiel. Als normale Mitteleuropäer kommt man mit hochrotem Kopf raus, weil man da Maschinerien sieht, von denen man hätte noch nicht mal geglaubt, dass es sie gibt. In Tokio findet man sie. Also man darf sich in Tokio nie von der Oberfläche leiten lassen. Darum ist es ja so wichtig. Und deshalb habe ich, deshalb habe ich die Schnauze voll gehabt und wollte dieses Buch schreiben, weil ich glaube, die Stadt wird so oft missverstanden. Und ich wollte einfach mal was kundtun von dem, was so ein bisschen hinter der Oberfläche steht, weil ich glaube, da wird es halt richtig faszinierend.
Ja, du schreibst ja auch, vergesst den Insta-Hype, ne, erlebt das echte Tokio. Und ich muss aber auch ehrlich sagen, es ist tatsächlich sehr, sehr schwer, das echte Tokio zu erleben, aus besagten Gründen, die wir ja gerade besprochen haben. Ne? Man ist sehr verschlossen nach außen hin und so weiter. Und die Öffnung findet halt eben nach innen hin. Und man muss natürlich halt eben, es ist eine so große Metropole. Das ist ja so unglaublich groß, dass man ja, selbst wenn man wirklich viel Zeit hat, nicht alle Ecken sieht. Ich würde jetzt mal fast sogar behaupten, mit deinen 25 Jahren Erfahrung, die du da unterwegs bist, selbst da reicht es nicht, um jede Ecke dieser Stadt kennenzulernen. Also es ist einfach so ein unglaubliches Komplex, ein Großstadtdschungel. Und der Dschungel, dieses Wort sagt ja eigentlich schon, das ist ja einfach ein Wirrwarr von verschiedenen Wegen und Orten, die undurchdringbar sind. Ich finde, das hast du eigentlich ziemlich gut. Also ich finde, alleine dieses Gespräch heute hat sogar bei mir, der jetzt schon zweimal dort war und sich viel damit beschäftigt hat, neue Sichtweisen hervorgebracht, die ich ganz interessant finde. Und ich hoffe, dass vielleicht der ein oder andere, der jetzt zugehört hat, auch sagt, ah, okay, das ist spannend. Ich hole mir das Buch, lese mir das durch, bevor ich halt eben nach Tokio reise, weil man da halt eben viel mitnimmt. Jetzt hast du auch nochmal zum Beispiel Silvester. Ist ja in Tokio relativ ruhig, so wie ich es mitbekommen habe. Im Sommer allerdings, da gibt es riesengroße Feuerwerke, große Partys und so. Und auch da faszinierend zum Beispiel, wie die Japaner damit umgehen, wie sie das abfeiern und wie sie danach mit dem, ich nenne es mal in Denglisch, Aftermath, also mit dem ganzen Müll, wollte ich gleich nochmal darauf zu sprechen kommen zum Thema Mülleimer, aber wie sie damit umgehen. Also nimm uns da mal so mit, was so deine Eindrücke gewesen sind von diesen Feierlichkeiten, die im Sommer in der Stadt stattfinden.
Das sind die, du hast angesprochen, die Hanabis. Ich war jetzt im Sommer Edogawa Hanabi, also so eine Feuerwerksveranstaltung, die eigentlich als so eine Art Wettbewerb ausgetragen werden zwischen zwei oder drei Feuerwerksvereinen. Also dann gibt es immer ein Feuerwerk links, ein Feuerwerk rechts und zum Schluss gibt es wohl auch irgendeine Jury, die das bewertet und den Preisträger krönt. Keiner weiß aber so richtig, wer dann gewonnen hat zum Schluss. Aber da kommen dann und bestimmt 5, 6 Feuerwerke, große Feuerwerke in Tokio im Sommer, jedes Mal um die 1 Million Menschen zusammen. Die meisten Feuerwerke sind entlang der großen Flüsse in Tokio, weil da einfach der Platz da ist, ansonsten im Rest der Stadt gewisse Gefahr bestehen würde. Und da, das ist genau wie du es beschreibst, faszinierend, weil es jetzt komponiert auch. Also es ist jetzt nicht ein Event, was sich über einen halben Tag hinzieht, sondern die Leute kommen halt, Feuerwerk beginnt so gegen 19.30 Uhr, dann sind die Menschen um 18 Uhr da. Dann wird am Rande des Flusses Picknick gemacht, Barbecue, also Japaner grillen unheimlich gern. Sieht ein bisschen anders aus als bei uns. Mehr die kleinen Sachen. Aber ist dann am Schluss, man trinkt viel Alkohol, gehört immer wieder dazu, wie du es beschreibst. Ja, man trinkt viel und gerne und verträgt nicht viel. Das ist auch enorm. Und ich in Tokio, also Freitag ist mein Lieblingstag in Tokio. Du kannst dort Menschen sehen, die müssen sich auf offener Straße übergeben, aber da sind Kollegen dabei und die entfernen das dann wieder. Und das ist der Unterschied vielleicht zu manch anderer Stadt. Das heißt, da fühlt sich jemand verantwortlich für das, was da auf der Straße liegt und entfernt das wieder. Kurzer Abschweif. Diese Feuerwerke, genau, es entsteht eigentlich viel Müll. Das Feuerwerk ist, ich liebe diese Atmosphäre. Es wären dann diese japanischen, so typische Sachen, Yaki Udon, die du quasi so super leckere Sachen, die es eigentlich nur bei Volksfesten gibt, kannst du dann kaufen. Es gibt das Feuerwerk, alle bewundern, das Feuerwerk ist vorbei, alle packen ihre Sachen ein, nehmen alles mit, was da war. Manchmal sieht die Wiese hinterher noch sauberer aus, als sie vorher war. Geben diesen Müll dann an solchen Sammelstellen ab. Also die gibt's schon. Also da muss man es nicht nach Hause nehmen, sondern gibt's noch riesige Container, die exakt auch den Weg dann, wo man wieder nach Hause geht, auch ausgestellt sind. Und dann wirft man das rein und da tobt sie diesen Nahverkehr hat. Diese Millionen löst sich einfach auf. Das ist faszinierend. Also wieder ein bisschen wie vom Anfang, diese Geschichte mit diesem letzten Zug. Man hat diesen Höhepunkt und dann Ende und wir gehen nach Hause, weil wir müssen morgen wieder früh raus. Keine Ahnung, was dahinter steckt. Aber ich glaube es nicht, das Japaner-Stil irgendwas langsam ausklingen zu lassen, sondern es wird hart bis zum Ende, Schluss und weiter geht's.
Ja, und das ist total faszinierend. Und ich finde halt diese Nummer mit den Mülleimern, das hat mich nachhaltig, also mit Kind, mit einem zweijährigen Kind, durch Tokio zu laufen und all seinen Müll immer so, ne, die ganzen Bananenschalen des Tages halt irgendwie im Kinderwagen zu haben und den ganzen Müll dabei zu haben, das hat mich total irre gemacht. Aber gleichzeitig finde ich es total faszinierend, wie sauber diese Stadt ist und dass das halt eben funktioniert. Ich muss aber allerdings auch sagen, ich habe zum Beispiel eine Situation beobachtet, ich weiß gar nicht, wo das war, ich glaube in Osaka, da hat ein Japaner versucht auf einen Müllberg, also anscheinend kam die Müllabfuhr an diesem Morgen irgendwann vorbei, versucht seinen Müll auf den Müll von einem Einwohner zu legen. Und da ist die Frau sofort hinterhergerannt, hat gesagt so, nee, 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 das ist hier mein Müll, nimm deinen Müll wieder mit und hat dann eine Stahldecke über ihren Müll gepackt, damit das eben nicht nochmal passiert. Und also das war, kannst du mir dahinter sagen, warum das so ist? Also selbst das also der eigene Müll so behandelt wird. Woher kommt das?
Ich habe ja gesagt, Japaner machen alles gern bis zum Ende und es ist eine enorme Mülltrennung. Der Müll wird in den meisten Städten in Tokio, klar, in durchsichtigen Tüten abgegeben. Das heißt, da wird auch geguckt, ist da nur das drin, was drin sein darf. Und ich glaube, da war die Angst vor allen Dingen, dass da Sachen drin sind, die vielleicht nicht richtig entsorgt sind. Kann natürlich auch sein, dass sie nach der Anzahl der Tüten bezahlen müssen. Das wäre dann ein Kostenfaktor. Meine Vermutung hier ist aber eher, die wollte sicherstellen, dass da nicht irgendwelcher schlecht sortierter Müll auf ihrem Berg kommt. Da leidet ihre Reputation drunter. Ich meine, das kann sogar Nachbarschaftsstrich dann im Grunde genommen sein. Wo heißt hier, Frau Nachbarin, die trennt im Müll nicht richtig. Wir als Gemeinschaft haben jetzt ein Problem, weil diese Gemeinschaftsverantwortung, die gibt es zwar seit 120 Jahren in einem Strafrecht. Das hat man dann abgeschafft, als Japan sich radikal verwestlicht hat. Aber die Idee ist noch da. Die Idee ist da. Du siehst auch, wenn jetzt einer was klaut, ja, ein Jugendlicher klaut was, dann muss jemand von der Familie anrücken zur Polizei, holt den wieder ab und kriegt dann halt die Eltern oder der Nachbar kriegt dann eine halbe Stunde Belehrung. Das Aufpassen auf das Kind, das darf nicht nochmal vorkommen. Verantwortung der Gemeinschaft für das Individuum. Ich glaube, es ist auch ein Grund, warum das alles so gut funktioniert.
Ja, ich hab mir das irgendwie auch so ungefähr gedacht, dass, also meine Schlussfolgerung war, dass man vielleicht sogar pro Kilo bezahlt, dass es so fortschrittlich ist, dass sogar der Müll vielleicht beim Rübertragen gewogen wird und dann halt irgendwie vielleicht so, aber das macht auch total viel Sinn. Also ich fand das echt total überraschend, weil naja, wenn ich jetzt hier spazieren gehe und mein Hund irgendwo hinkackt und dann sammle ich das auf und dann ist vielleicht ein bisschen längerer kein Mülleimer irgendwo ein öffentlicher da und gerade wird der Restmüll abgeholt, dann mache ich bei irgendwem an der Straße die Restmülltonne auf und schmeiß meinen Müll dahin und dann ist das halt eben gut und da kräht halt kein Hahn nach und wenn das bei mir gemacht wird, ist mir das eigentlich auch egal, wenn es gleich abgeholt wird. Und das fand ich sehr, sehr interessant, das zu beobachten. Du hast jetzt gerade auch ganz kurz ein Wort genannt, was ich eigentlich ganz interessant finde, also was mich gerade auf einen anderen Gedanken gebracht hat, die Verwestlichung Japans. Und du sagst allerdings, eigentlich ist das eigentlich noch ein super tief östliches Land. Also die Kultur ist noch ja sehr, sehr ursprünglich. Woran, also was sind da so diese Unterschiede, die du da beobachtest? Neben dem, was wir schon besprochen haben.
Irgendwann hat Japan festgestellt, und ich meine, damals waren die westlichen, los ging es um 1868, ne, hat Japan so eine große Transformation mitgemacht und war so ein bisschen unter Druck, kolonialisiert zu werden, selber kolonialisiert zu werden und hat dann halt rausgefunden, dass zum einen westliche Technologien damals total führend war, aber auch, dass man von westlichen Mächten nur akzeptiert wird, wenn man sich westlich gibt. Und Japaner sind ja Meister der Fassade. Das heißt, es gibt dieses eine Offizielle und das, was man echt fühlt, das, was dahinter steht. Und eigentlich das gesamte politische System Japans ist zum Beispiel dafür. Also das sieht unheimlich westlich aus. Wir haben einen Premierminister, konstitutionelle Monarchie, wir haben zwei Parlamentskammern, wir haben Parteien. Dahinter erfolgt die Willensbildung auch völlig anders. Weil im Grunde genommen hat Japan ein Einparteiensystem, wenn man ehrlich ist. Das heißt, da regiert seit den 60er Jahren im Grunde genommen immer die gleiche Partei. Wenn man jetzt denkt, das ist eine Diktatur, ist es aber auch nicht, weil Japan ist zutiefst basisdemokratisch. Die Willensbildung in Japan erfolgt immer von unten nach oben. Und darum dauert auch alles so lange in Japan. Also wenn die neue Regeln finden, ist ein enormer Abstimmungsbedarf in diesem Land. Und da lässt man einfach diese, man hätte es auch ganz anders lösen können, aber man lässt diese politische Fassade, die sieht unheimlich westlich aus, benutzt die quasi, um dahinter ein japanisches Willensbildungssystem zu installieren. So ein Beispiel da, das führen, die Rolle der Frau zum Beispiel. Oft, okay, jetzt vielleicht nicht mehr so mit einer Premierministerin, aber vorher, das ganze Land erscheint enorm männerdominiert. Die Leute, die den Ton angeben, sind immer Männer. Wenn man dann aber mal guckt, wer in einer japanischen Familie, wahrscheinlich in China auch ähnlich, aber Frauen sind enorm einflussreich in der Familie. Das sind die entscheiden, okay, was wird für ein Auto gekauft? Deshalb sehen japanische Autos auch anders aus, wie den Tokio als in Deutschland, weil da ist nicht der Mann, der Fachhocken will, sondern da entscheidet die Frau, muss halt praktisch sein, niedlich vielleicht noch ein bisschen und so. Das heißt, die sagt dem Mann, was ausgegeben werden darf. Und da gibt es die lustigsten Geschichten zum Beispiel, dass auch Kneipen direkt mit Unternehmen zusammenarbeiten. Und wenn du dann nach Feierabend dein Feierabendbier trinkst, wird das direkt von deinem Gehalt abgerechnet, damit eben das erst gar nicht auf deinem Konto ankommt, weil das Geld kommt bei deiner Frau an und die gibt dir eine Art Taschengeld. Das ist so diese klassische japanische Variante. Und um das zu umgehen, damit du ein bisschen mehr Spielraum hast, gibt dann halt ein paar Restaurants in der Nähe, die sagen, alles klar, das rechnen wir direkt mit der Firma ab.
Okay, krass. Das ist super. Das ist echt tatsächlich sehr interessant. Also das sind solche Dinge, die man natürlich halt als ganz normaler Reisender nicht mitbekommt, ne, wenn man da durch dieses Land reist. Also deswegen fand ich das total spannend und auch dein Buch, und das sagen ja auch ganz viele, die Bewertungen sprechen ja für sich, dass du da ein Werk geschaffen hast, was halt eben viel tiefer geht und nicht nur die Oberfläche kratzt, also ein anderer Reiseführer für alle die in Zukunft mal nach Tokio und Japan reisen wollen. Chris, ich danke dir vielmals, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit mir darüber zu sprechen. Also ich habe wirklich vieles Neue dazu gelernt.
Das freut mich unheimlich. Hat mir super viel Spaß gemacht und wenn du mal wieder in Tokio bist, sag Bescheid vorher, machen wir was zusammen. Würde mich drauf freuen,
ja. Ja, wenn ich das nächste Mal dort bin, also ich bin ja zwischen der ersten und der zweiten Reise hat ja wirklich sehr, sehr lange gedauert, aber es gibt einfach auch noch so viel in Japan zu entdecken und vor allem, also ich habe da noch ein paar Orte, die ich sehen möchte. Deswegen, ich komme drauf zurück. Vielen, vielen Dank für heute.
Vielen Dank, ciao.
Tschüss, arigato.
あ、どういたしました。